Deutschlandfunk. Musikjournal.
Der Hype war groß und hielt lange an. Oft hieß es bei Konzerten in der Elbphilharmonie ausverkauft. Doch dann kamen Corona und Lockdowns in unterschiedlichen Ausschmückungen. Das große Rad drehte sich auf einmal nicht mehr oder nur noch schleppend. Nun feiert die Elbphilharmonie ihr Fünfjähriges. Wie fällt die Bilanz nach einem halben Jahrzehnt aus? Das frage ich jetzt Joachim Mischke, Chefreporter Kultur und Medien beim Hamburger Abendblatt und Autor mehrerer Bücher. Erst im November ist ein Band erschienen mit dem Titel Geschichten und Geheimnisse der Elbphilharmonie. Herr Mischke, guten Abend.
Moin, guten Abend.
Wir erinnern uns noch von Ferne, als vor 5 Jahren es hieß, endlich Vorhang auf. Da stand im Hintergrund noch der Ärger über sehr hohe Baukosten. Und auf der anderen Seite stand aber die Begeisterung für eine gewagte, moderne, anziehende Architektur. Was ist davon nach 5 Jahren geblieben?
Vor allem die Freude, würde ich meinen. Alles das, was es an Ärger gab bis zu der Eröffnung, die Baukostenprobleme, die Baustellenprobleme, das ganze Durcheinander, das hat sich im Prinzip zu so einer netten kleinen Fußnote zusammengeschrumpft, an die man noch mal hin und wieder erinnert. Aber im täglichen Spielbetrieb hat das keine große Rolle mehr. Da gibt es keine Aufregung.
Ich habe eben von dem großen Run auf die insgesamt 2091 Plätze gesprochen. Wie hat man diesen Boom kanalisiert? Wie hat man versucht, die horrende Zahl von Anfragen ein bisschen so zu verteilen, dass die Hamburgerinnen und Hamburger selbst Karten und Möglichkeiten für Karten bekommen?
In den Anfangsrunden ist eigentlich regelmäßig der Server zusammengebrochen, wenn es online losging mit dem Verkauf. Später hat man kleine Leitplanken eingezogen, dass man gesagt hat, es können jetzt erstmal an den örtlichen Kassen Hamburger kaufen oder Leute aus Hamburg haben so eine Art Vorkaufsrecht und dann kommt der Rest der Welt dran. Das war am Anfang nicht ganz einfach. Das war natürlich auch immer toll, weil mit diesem Ansturm haben alle immer oder auf den haben alle gehofft. Aber als er dann da war, war er dann doch toller als erwartet. Und insofern hat sich das so ein bisschen zurechtgeruckelt im Laufe der Jahre. Und jetzt inzwischen, auch durch die Corona-Zwangspause, hat sich das auf ein normaleres Maß zurückgeführt. Also man kann jetzt Karten bekommen, relativ kurzfristig. Und die Vorverkaufssituation ist eine andere, dass also immer monatsweise verkauft wird. Aber die tollen Konzerte sind immer schon noch sehr begehrt, so ist das nicht.
Ist es denn auch so, wie man manchmal hören oder lesen konnte, dass Reiseveranstalter einen großen Satz an Tickets gekauft haben und dann anfänglich die Leute auch ins Konzert gegangen sind, aber dann spätestens nach der Pause auf einmal Plätze leer waren?
Das ist teilweise richtig. Ein Teil ist es ein bisschen so ein urbaner Mythos, weil der Prozentsatz der Konzerttouristen oder der Reiseveranstalter, die da Busse reingesetzt haben, der ist gar nicht so groß. Ich glaube, der liegt bei ungefähr 5%. Von denen kann es sicherlich auch Leute gegeben haben, die sich gesagt haben, okay, ich habe jetzt den großen Saal gesehen, das langt mir dann auch und diese Musik, das muss jetzt nicht sein. Aber dass jetzt der Großteil der Karten an irgendwelche Busreisenden gegangen ist, das ist nicht so. Und der Prozentsatz von Menschen, die bei der ersten Gelegenheit wieder rausgerannt ist, ist, glaube ich, auch zu vernachlässigen.
Nun war von Anfang an ein Reizthema die Akustik. Vor rund 3 Jahren hat Jonas Kaufmann nach einem Konzert verlauten lassen, er wolle in der Elbphilharmonie nicht mehr auftreten. Und es gab immer wieder Kritik. Und erst im September des letzten Jahres hat Simon Rattle zu diesem Thema Folgendes gesagt.
I think it's very beautiful. It's not easy for people to play in.
Ich denke, es ist sehr schön. Es ist nicht einfach für die Leute darin zu spielen. Ich habe immer noch das Gefühl, es ist wie eine hochauflösende Fotografie von einem Gesicht, bei der man denkt, oh mein Gott, mussten sie wirklich so nahe an die Haare herangehen, die mir aus der Nase wachsen? Es ist keine schlechte Sache, diese Art außerordentlicher Klarheit zu haben. Manchmal würde man sich nur einen Platz zum Verstecken wünschen. Und den bekommt man nicht.
Ja, Herr Mischke, wie ist es mit der Fotografie und der Nasenwurzel? Hat man das Thema der Akustik ein bisschen in den Griff bekommen können? Oder haben die Musiker, die gastieren, sich damit arrangiert?
Naja, es stimmt schon. Ich sage immer, bei diesem Saal ist es so, wenn man alles hört, dann hört man alles. Und wer gut ist, kann damit umgehen. Wer nicht ganz so gut ist, muss ein bisschen sich nach der Decke strecken. Also Der Saal an sich hat sich im Laufe der Jahre womöglich ein bisschen verändert, aber es hat sich, glaube ich, vor allen Dingen der Erfahrungsschatz verändert von den Orchestern und Solisten, die da aufgetreten sind und auftreten. Man merkt, was man tun kann und was man lassen muss. Und bei Jonas Kaufmann ging es schief, weil er mit dem falschen Programm an der falschen Stelle auf der Bühne gestanden hat. Und das waren Sachen, die man hätte vermeiden können. Aber der Saal ist sehr dankbar für Leute, die damit umgehen können, die wissen, was sie tun und die wirklich sich darauf einlassen, auf diese sehr klare Akustik. Ich vergleiche das gerne mit der Leishalle. Die Akustik der Elbphilharmonie ist für mich wie eine CD, also sehr digital geradezu, Einsen, Nullen, Klang oder kein Klang. Und bei der Leishalle, dem alten historischen Konzertsaal in Hamburg, das ist eher wie bei einer guten alten Vinylpressung. Also da ist ein sehr viel wärmerer, runderer, organischer Klang. Aber gerade für Musik, bei der man wirklich jedes Detail mitbekommen möchte und muss, ist die Akustik im großen Saal der Elbphilharmonie schon sehr dankbar und sehr hilfreich. Aber sie verzeiht halt nichts.
Wie hat sich die Bedeutung der Elbphilharmonie in diesen 5 Jahren für die Stadt entwickelt? Also auch mit Blick auf die Menschen, die den Saal bzw. das Haus besuchen, aber nicht in ein Konzert gehen.
Also für die, die auch ins Konzert gehen, ist das eine große, tolle Selbstverständlichkeit geworden, wie auch für die ganze Stadt. Es hat ein ganz anderes Selbstbild hervorgerufen, dass die Stadt ganz anders über Kultur nachdenkt, über die Bedeutung von Kultur, über die Notwendigkeit von Konzertbesuchen. Und ich glaube, dass der Anteil von Hamburgerinnen und Hamburgern, die da nur auf die Plaza gehen und nicht ins Konzert gehen, gar nicht mehr so groß ist, weil der größte Teil der Konzertbesucher kommt aus Hamburg und der Metropolregion. Und insofern hat das schon funktioniert, dass man diesen Anspruch, den man hatte, ein Haus für die Stadt zu bauen, einen Konzertsaal für die Stadt, auch mit internationaler Ausstrahlung, das ist bislang eigentlich ganz gut wahr geworden, würde ich einschätzen.
Nun klingt das ja alles nach einer sehr stimmigen Erfolgsstory. Wenn Sie jetzt in der Rolle des Generalintendanten Christoph Liebensäuter wären, würden Sie nach der Maxime verfahren, möglichst in diesem Fahrwasser weiter schwimmen oder aber hier und da spürbare Veränderungen wagen, mehr Experimente, Fragezeichen oder anderes?
Ach, ich glaube, er hat schon sehr viele Experimente gewagt. Es sind Stücke auf dem Programm, bei denen man ansonsten also wirklich alles Mögliche getan hätte, um solches Kassengift zu vermeiden. Und da ist auch die Offenheit des Publikums und der Besucher hier schon sehr viel größer geworden als noch vor ein paar Jahren. Ich glaube, die nächste große Aufgabe wird sein, und das wissen die da auch, dass man, ich hasse ja dieses Wort niederschwellig, aber dass man schon versuchen muss, diverser zu werden, dass man versuchen muss, neue Angebote zu machen und diese fürchterliche Schwellenangst, die manche immer noch haben, die sich denken, ich werde abgefragt, bevor ich da rein darf und wenn ich nicht alles richtig habe, fliege ich gleich wieder raus. Das ist ja nicht so. Also diese Art von Programmen, diese Art von Formaten, diese Art von Anbindung an unterschiedlichste Gesellschaftsschichten und Publikumsformate mit auch anderen Formaten als dem klassischen 20-Uhr-Konzert, das ist die nächste große Aufgabe. Das wird interessant werden in den nächsten Jahren, wenn sich der Normalbetrieb wieder eingestellt hat nach dem Ende dieses ganzen Corona-Elends.
Dieses Corona-Elend, von dem Sie sprachen, wird aber langfristig dem großen Tanker Elbphilharmonie nicht viel anhaben können, oder?
Ich glaube nicht. Also die Zuspruchsgröße des Publikums ist natürlich nach wie vor extrem. Die Wahrnehmung ist extrem. Es gehört nach wie vor sehr dazu, dass man in die Konzerte geht. Also in dieser Hinsicht hat sich in dieser Stadt grundsätzlich und bleibend was verändert. Und es gibt sicherlich kleinere Institutionen und kleinere Ensembles und Solisten, die da ganz anders auf dieses Thema blicken. Aber dieser Saal ist zu prominent, um da jetzt langfristig in eine Schieflage zu geraten. Auch finanziell wird das alles sich wieder einrenken. Aber das Problem ist, das Publikum wieder dazu zu bekommen, zu sagen, ich gehe in dieses Konzert, die Corona-Thematik weiß ich, aber ich möchte weiter Kultur wahrnehmen und ich möchte es da tun. Und dafür sind die Voraussetzungen in dieser Stadt idealer als in vielen anderen Orten, mit diesem Konzertsaal das auch so hinzubekommen. Und wenn man da weiter interessante Formate, interessante Programme anbietet, glaube ich, sollte das relativ schnell passieren können.
Das war Joachim Mischke. Ich habe mit ihm gesprochen über 5 Jahre Elbphilharmonie. Und Joachim Mischkes Band Geschichten und Geheimnisse der Elbphilharmonie ist beim Verlag Hoffmann und Campe erschienen. Und gleichzeitig feiert entsprechend die Elbphilharmonie ihr kleines Jubiläum mit einer Reihe von Konzerten in diesem Monat. Herr Mischke, ich danke Ihnen herzlich.
Gern geschehen.
Deutschlandfunk. Musikjournal.